Herzlich willkommen beim Visora-Podcast. Werte hören, Werte sichern. Eurem Podcast für smarte Finanzentscheidungen, Schutz und Sicherheit. Benedikt, Dennis und Dominik von der Visora sprechen für euch miteinander über wichtige Versicherungs- und Finanzthemen. Sie liefern euch Plan A, damit ihr Plan B nicht braucht. Los geht's mit der neuen Folge und euch viel Spaß dabei.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Visora-Podcasts. Heute geht es um ein Thema, was viele vermutlich nicht direkt mit Versicherungen in Verbindung bringen und das vielleicht auch keine Relevanz dafür besteht. Es soll heute um Hobbys gehen. Ja, genauer gesagt eher um Hobbys, die zumindest aus Sicht des Versicherers als besonders risikoreich gelten können. Und das ist eine ganze Menge. Nicht nur das, wo wir vielleicht in erster Linie dran denken, keine Ahnung, Abnautauchen, Bungee-Jumping oder ähnliches, sondern natürlich auch Dinge, die so im Alltag auch häufiger mal vorkommen. Kampfsport, American Football, Motorradfahren, Klettern, Fallschirmspringen, natürlich auch Extremsportart. Bei uns hier in der Region tatsächlich auch das Thema Reiten. All das fällt schon in diesen Bereich. Und an der Stelle sage ich einfach mal, Dennis, schön, dass du auch wieder dabei bist.
Hi Benedikt. Ja, freue mich auch. Und ich denke, dass das wirklich ein Thema ist, was viele interessante Aspekte hat, die oder wo sich viele einfach keine Gedanken von vornherein darum machen. Also du wirst mir wahrscheinlich bestätigen können, wenn man in den Bereichen Berufsunfähigkeit, Risikolebensversicherung etc. denkt, dass man in erster Linie daran denkt, okay, wie sieht es eigentlich mit meinen Vorerkrankungen aus und dann in Bezug auf den Beitrag, wie wird mein Beruf eingeschätzt, wie hoch ist mein Einkommen, das ich absichern muss, wie ist mein Einstiegsalter, das sind glaube ich eher die ersten Gedankengänge, die man hat, wenn man sich mit dem Thema auseinandergesetzt. Aber dass auch die Frage, was machst du eigentlich in deiner Freizeit, entscheidend sein kann, wissen viele nicht oder unterschätzen dieses Thema auf jeden Fall.
Ja, da hast du vollkommen recht. Und ja, manchmal steckt der Teufel ja im Detail. Lass uns doch dann vielleicht zuerst einmal zum Einstieg klären, sofern das sich überhaupt beantworten lässt so pauschal, was ist denn aus der Sicht eines Versicherers überhaupt ein gefährliches Hobby?
Ja, schön, dass du diese Frage direkt zu Anfang stellst, denn ich kann dir da direkt sagen, es lässt sich nicht pauschal für alle Versicherungen oder die Versicherungsgesellschaften beantworten und das ist ein ganz wichtiger Punkt und Aspekt. Ein Hobby kann bei einer Versicherungsgesellschaft in der Bewertung völlig unproblematisch sein und bei einer anderen Gesellschaft aber eine ganz besondere Rolle spielen. Das heißt, wenn wir beispielsweise über eine Berufsunfähigkeitsversicherung, eine Unfallversicherung oder auch eine Risikolebensversicherung sprechen, können die Versicherer unterschiedliche Kriterien und Risikoeinstufungen haben. Es geht also nicht darum, dass der Versicherer oder die Versicherungsgesellschaft sagt, Kampfsport beispielsweise ist gefährlich, deswegen versichern wir es nicht. Vielmehr wird halt geprüft, wie hoch das zusätzliche Risiko durch dieses ausgeübte Hobby ist. Und das ist von Versicherungsgesellschaft zu Versicherungsgesellschaft unterschiedlich zu betrachten. Wie wir auch später im Verlauf sehen werden, gibt es unterschiedliche Bewertungen, aber darauf werden wir halt noch eingehen.
Okay, lass uns doch dann weiter von vorne das Pferd aufzäumen. Welche Hobbys könnten denn relevant sein? Also welche sind so naheliegend, dass man zumindest immer mal dran denken sollte, sie zumindest anzusprechen, wenn man diese macht?
Also naheliegend ist auf jeden Fall der Oberbegriff Kampfsport, wie beispielsweise MMA, das Boxen, das Kickboxen, Thai-Boxen. Da gibt es so viele unterschiedliche Kampfsportarten, die halt auch alle unterschiedlich bewertet werden, je nachdem, wie oft übe ich es eigentlich aus. Wie sieht es mit Schutzausrüstung aus? Nehme ich an Wettbewerben teil? Dann gibt es natürlich in Deutschland nun auch vermehrt den American Football oder Rugby, was gespielt wird. Motorsport ist ein großes Thema. Motorradrennen ist ein großes Thema. Es gibt Leute, die super gerne aus einem Flugzeug springen mit einem Fallschirm. In der Bergregion ist es so, dass viele Leute auch super gerne klettern und Bergsteigen machen. Tauchen ist ein sehr interessantes Hobby, weil es da auch unterschiedlichste Varianten gibt und Risikostufen in der Bewertung. Es gibt bestimmte Extremsportarten, die man vielleicht jetzt so nicht unbedingt auf dem Schirm hat. Und was in den letzten Jahren auch zugenommen hat, sind halt Hochseil- und Freestyle-Sportarten. Aber auch hier gilt halt einfach, nicht jede Sportart wird von jedem Versicherer komplett gleich bewertet. Und genau deswegen sollte man nicht einfach davon ausgehen, dass etwas automatisch versichert oder ausgeschlossen ist oder unerwünscht ist bei der Versicherungsgesellschaft. Man muss es halt in jedem Einzelfall einmal kontrollieren.
Okay, ja, das ist ja schon eine ganze Menge, an die man denken muss. Wie gesagt, Reiten ergänzt sich nochmal an der Stelle, weil bei uns hier in der Region ein ganz häufiges Thema und gehört auf jeden Fall auch mit auf die Liste, selbst als Hobby- oder Freizeitreiter. Das darf man immer nicht unterschätzen. Aber jetzt bin ich da, ich sag mal, im Zuge der Antragstellung, möchte meinen Versicherungsschutz haben, bin das Ganze so ein bisschen am Durchgehen, beantworte da meine Gesundheitsfragen, was ja noch vielleicht naheliegend ist. Naja, und dann kommt ja dann dieser Punkt Hobbys und dann könnte man ja meinen, dass man sagt, naja, Moment, was geht denn überhaupt meine Versicherungsgesellschaft A, meine Hobbys an und B, ich mache da ja nichts professionell, ich übe das vielleicht hin und wieder mal am Wochenende aus. Warum sollte ich das denn jetzt hier angehen?
Ja, ich kann die Frage absolut nachvollziehen und sie hat auch eine gewisse Berechtigung. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch sehen, wenn man einen Antrag vor sich liegen hat, wo nach dem Gesundheitszustand gefragt wird, nach den Arztbesuchen, dass diese Frage nach den Hobbys halt auch explizit gestellt wird von den Versicherungen, wenn wir uns in diesem biometrischen Risikobereich befinden. Das hat halt seine Gründe. Aus der Sicht einer Versicherungsgesellschaft ist es halt entscheidend, wie hoch die Wahrscheinlichkeit eines Versicherungsfalls ist, der eintreten könnte. Sprich, die Versicherungsgesellschaft muss im Zweifel halt dann auch dafür zahlen, wenn irgendwie was passiert durch das Hobby. Wir können gerne einfach mal zwei Menschen als Prototyp nehmen. Wir haben die Person A, die geht zweimal pro Woche joggen. In der Freizeit für sich macht es super gerne, kriegt einen freien Kopf. Dann nehmen wir die Person B, die regelmäßig MMA-Wettkämpfe bestreitet. So, beide können natürlich grundsätzlich verletzt werden. Der Jogger kann irgendwie unglücklich über einen Ast stolpern oder umknicken und sich ein Band reißen. Der MMA-Kämpfer, für alle, die MMA jetzt noch nicht gesehen haben, da kann man sich bei einem Faustschlag verletzen. Auch da können die Bänder reißen. Also da gibt es unzählige Möglichkeiten, sich zu verletzen. Aber das statistische Risiko schwerer Verletzungen ist bei bestimmten Sportarten deutlich höher. Und wenn wir jetzt den Vergleich MMA und zweimal die Woche Joggen haben, dann haben wir da halt das Thema, dass der Versicherer bei der Person B mit Sicherheit sagen würde, das Risiko erscheint uns höher, das gucken wir uns genauer an und das werden wir höchstwahrscheinlich auch deutlich höher bewerten. Und dieses zusätzliche Risiko muss halt seitens einer Versicherungsgesellschaft auch zum Wohle der versicherten Gemeinschaft halt mit betrachtet und eingewertet werden.
Okay. Und in der Praxis, auf welches Problem in dieser Fragenbeantwortung stößt du so am häufigsten?
Man fragt, beziehungsweise ich mache es in der Beratung so, meistens, wenn wir erstmalig über diese Themen sprechen, dass ich schon mal vorfühle und mal nachfrage, wie schaut es eigentlich mit Hobbys in der Freizeit aus? Gibt es irgendwas? Und ich zähle die typischen Hobbys auf, wie zum Beispiel das Tauchen, das Reiten, was du erwähnt hast, Kampfsport, American Football etc. Und der Kunde sagt, im Grunde mache ich eigentlich nichts, obwohl er beispielsweise für sich schon seit 3 Jahren Kickboxen im Verein macht oder American Football spielt oder regelmäßig klettert. In der Betrachtung des Hobbys ist es für den Angefragten immer eine andere Perspektive, weil ihm beispielsweise noch nichts passiert ist und er blendet das ganze Thema so ein bisschen für sich aus.
Okay. Ja, aber wie du ja schon vorhin gesagt hast, wenn solche Fragen gestellt werden, dann sollte und müsste ich sie ja entsprechend beantworten. Warum macht man das dann nicht?
Ja, also viele sagen, es ist ja wie gesagt nur ein Hobby und wird klein geredet. Manche andere sagen, du, ich mache das ja nur ein- oder zweimal die Woche, ist eigentlich gar nicht erwähnenswert. Oder was wir in unserer Beratung immer sehr, sehr häufig haben, wie in vielen anderen Faktoren, entweder ich bin ja gesund und mir passiert nichts oder ich habe noch nie einen Unfall gehabt. Aber genau diese Einstellung zu dieser Frage kann halt einfach problematisch werden, wenn man davon ausgeht, diese Frage einfach nicht oder komplett falsch zu beantworten.
Ja, das ist ja vermutlich so der Kern der heutigen Folge und zumindest einer der wichtigsten Punkte, die man jetzt hier mitnehmen sollte. Was kann denn passieren, wenn ich so ein Hobby nicht angebe? Welche Konsequenzen drohen mir denn möglicherweise dann von Seiten des Versicherers?
Also vorerst möchte ich sagen, dass es nicht wehtut, sich mit diesem Thema und dem Hobby auseinanderzusetzen aus der versicherungstechnischen Sicht. Aber grundsätzlich hängt es sehr stark von der jeweiligen Versicherungsgesellschaft ab, den konkreten Antragsfragen, wie ist die Frage gestellt, und auch den Versicherungsbedingungen. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass eine falsche oder unvollständige Angabe immer irgendwie Folgen haben kann. Das kann je nach Situation sein, dass im Nachgang nochmal Fragen des Versicherers entstehen, dass eine Nachmeldung unter Umständen erforderlich sein kann, dass vielleicht, wenn man dann wieder Angaben gemacht hat, die man vorher nicht gemacht hat, dass der Versicherungs- oder die Versicherungsgesellschaft halt sagt, ein Beitragszuschlag wäre notwendig und der Versicherungsschutz muss vielleicht angepasst werden. Und das, was eigentlich gar nicht passieren sollte, ist, dass halt im Leistungsfall rechtliche Probleme einfach entstehen können. Das sind halt so diese berühmten Fallstricke. Da kann ich auch auf unsere Folge verweisen, wenn es um das Thema Berufsunfähigkeit geht und wenn man wissentlich Gesundheitsfragen falsch beantwortet, dass das im Leistungsfall immer problematisch sein kann. Deswegen sollte man Antragsfragen grundsätzlich immer vollständig und wahrheitsgemäß beantworten. Da hat man die geringsten Probleme mit.
Ja, also gilt hier, ich sag mal, wie immer bei der Antragstellung, lieber eine Angabe zu viel oder einmal zu oft nachgefragt im Rahmen einer Risikovoranfrage oder ähnliches, als einmal zu wenig.
Ja, ganz genau. Also wenn sich jemand unsicher ist, ob sein Hobby relevant ist oder nicht, sollte er es angeben bzw. vor Abschluss konkret klären. Aber auch da sage ich, dass man den Experten dazu holen sollte, sprich wir als Versicherungsmakler, weil wir diese Thematik sowieso mit einer sogenannten anonymen Risikovoranfrage klären. Das heißt, wir schauen uns vom Mandanten oder den Interessenten, der Interessentin das Hobby an, fordern die entsprechenden Fragebögen an, weil dadurch können wir ja das Hobby detaillierter beschreiben. Im Beispiel des Kampfsportes wird dann halt auch geguckt, wird es amateurhaft gemacht, semiprofessionell, professionell, wie oft wird es ausgeführt, gibt es Wettbewerbe, an denen man teilnimmt, wie lange mache ich das Ganze schon, gab es schon mal Verletzungen, wie ist die Schutzausrüstung, denn auch da gibt es halt Unterschiede. Das kostet im Zweifel ein bisschen Zeit. Die meiste Zeit investiert aber da der Versicherungsmakler, weil selbst als Interessent, Interessentin beantwortet man die Fragen halt kurz am Telefon oder wenn man sich gegenüber sitzt oder im Online-Meeting. Aber im Leistungsfall und auch in der Beurteilung des Antrages und der Berechnung des Beitrages kann diese Information einfach entscheidend sein.
Okay, nehmen wir mal von diesen Hobbys wirklich so naheliegendes, diesen Oberbegriff, Überbegriff, den du vorhin gesagt hast, Kampfsport. Jemand trainiert beispielsweise Kickboxen. Was muss der denn jetzt ja konkret angeben oder beachten oder worauf kommt es im Einzelnen wirklich an? Was sind so Unterscheidungsmerkmale, die wichtig sein können?
Ja, also wie eben schon beschrieben, ist es halt so, dass man da wirklich mal unterscheiden muss. Trainiert die Person im Verein oder nicht? Macht er das vielleicht mit einem Kumpel, mit einem Nachbarn für sich in der Garage im Hinterhof oder ist halt regelmäßig im Verein? Wird an Wettkämpfen teilgenommen? Das ist immer ein ganz großer Punkt, wenn es in dem Bereich Kampfsport ist, weil natürlich Wettkämpfe, wenn es um einen Sieg geht, deutlich intensiver sind, als wenn es das reine Sparring oder das Training ist. Die Frage ist, wie häufig wird trainiert? Wobei auch da muss geschaut werden von der Betrachtungsweise der jeweiligen Versicherungsgesellschaft. Da kann man auch argumentieren, trainiere ich nur ein- bis zweimal die Woche? Kann man natürlich argumentieren, okay, ist weniger Übung da, es könnte mehr passieren. Auf der anderen Seite, wenn jemand 4 bis 5 Mal die Woche trainiert, könnte mehr Erfahrung da sein, dass vielleicht weniger Verletzungen passieren. Andere Versicherungsgesellschaften werden sagen, die Wahrscheinlichkeit für Verletzungen ist deutlich höher, weil halt öfter trainiert wird. Speziell bei dem Oberbegriff Kampfsport kommt es wirklich darauf an, was für eine Kampfsport betreibe ich wirklich. So, es werden komplette Unterscheidungen vorgenommen zwischen Judo, zwischen MMA, Boxen und was es nicht alles gibt. Also die kann man alle nicht über einen Kamm scheren. Und welche Versicherungsgesellschaften sind eventuell auch auf das jeweilige Thema spezialisiert? Denn auch das kann es natürlich geben, dass eine Versicherungsgesellschaft spezielle Tarife für spezielle Hobbys hat, wo sie vielleicht aufgrund der Versichertengemeinschaft irgendwann Tarife aufgelegt haben und gesagt haben, für uns ist das und das und das Thema überhaupt gar kein Problem. Versichern wir ganz normal, weil wir halt über die Versichertengemeinschaft gehen. Und genau diese Details können halt bei der Risikoeinschätzung relevant sein.
Okay, also einfach die Frage nur mit Kampfsport zu beantworten, wäre wahrscheinlich zu knapp.
Auf gar keinen Fall. Funktioniert nicht. Da wird auch direkt die nächste Rückfrage von einer Versicherungsgesellschaft kommen. Was denn genau gemacht wird, wie häufig und auf welchem Niveau das Ganze betrieben wird. Also da wird man mit ich mache Kampfsport auf jeden Fall nicht durchkommen. Und daraus kann sich dann halt auch ergeben, dass ein Versicherer das Hobby normal annimmt und ein anderer vielleicht einen Zuschlag für den Beitrag verlangt und ein anderer wiederum bestimmte Konstellationen anders bewertet. Also davon ist auf jeden Fall abzuraten und es ist davon auszugehen, wenn man es ohne Experten macht, dass der Versicherer einem dann so ein bisschen auf den Füßen steht mit weiteren Fragebögen.
Okay, der Fußball ist dieses Jahr in die Vereinigten Staaten gewandert, also unter anderem A und die USA war netter Gastgeber für die Weltmeisterschaft. Der andere Sport, American Football, du hast vorhin schon angerissen, schwappt hier rüber. Immer mehr Leute warten ab, schauen sich auch nachts die Spiele an und alles, was dazugehört. Ja, was macht den Sport, ich sag mal, für den Versicherer gefährlich? Weil er wird ja auch immer mit aufgezählt und gehört zu den gefährlichsten Hobbys.
Ja, das finde ich auch ganz interessant, wo du halt den in Anführungsstrichen bekannten Fußball erwähnst, dass das in der Regel, wenn man das hobbymäßig betreibt, keine großartige Auswirkung hat. Zumindest habe ich es aus meiner beruflichen Erfahrung noch nicht erlebt, dass es dadurch Probleme irgendwie gibt, obwohl viele Leute in Deutschland Fußball spielen und dadurch auch sehr viele Verletzungen einfach auftreten anhand der Bänder, Knochenbrüche etc. Und dass ich dann aus der Praxis heraus, wenn ich mit Sportlern spreche, die hobbymäßig American Football betreiben, das nicht nachvollziehen können, weil da kann ich auch aus der Erfahrung heraus sagen, American Football wird in der Regel immer zu einem Zuschlagminimum führen, weil es halt eine sehr, sehr körperbetonte Kontaktsportart ist und wiederum anders von den Versicherungsgesellschaften bewertet wird als der in Anführungsstrichen normale Fußball. Es gibt beispielsweise erhöhte Risiken für Verletzungen an Gelenken, Bändern, Knochen oder am Kopf, was einfach darauf zurückzuführen ist, dass im American Football die Körpermasse, die Muskelmasse einfach eine andere ist, der Kontakt ein anderer ist, wo ja auch teilweise oder nicht teilweise, sondern es ist ja auf Kontakt ausgelegt. Und wenn man sich einmal profimäßig NFL-Spiele oder European Football sich angeguckt hat, was da halt alles passieren kann, das ist schon sehr, sehr extrem, obwohl das auf Profi-Level ist. Und im Amateur- oder Hobbybereich ist es auch nochmal eine ganz andere Geschichte, weil da halt hier und da auch die Erfahrung fehlt. Und deshalb kann halt auch American Football bei bestimmten Versicherungsgesellschaften komplett in die Risikoprüfung einfließen. Bedeutet, dass in der Regel mit Zuschlägen zu rechnen ist. Ausschlüsse habe ich jetzt so noch nicht erlebt, muss ich sagen. Aber da weiß ich aufgrund meiner Erfahrung auch, bei welchen Versicherungsgesellschaften ich da vorab vielleicht dann auch die anonyme Risikovoranfrage stelle.
Ja, vielleicht mal kurz zum Fußballthema zurückkommend, bevor ich vielleicht nochmal auf American Football eingehe. Ja, ich finde es auch immer faszinierend, dass beim Fußball, wo wir ja auch viele Vorerkrankungen finden und viele Verletzungen, wenn wir mit den Kunden sprechen, was hast du mal gehabt in der Vergangenheit, oft ja eben auf Fußballverletzungen zurückzuführen, ne? Oder Handball, dass da ja das nicht als Risikosportart gilt. Weil was man aber hier tatsächlich, was ich schon hatte als Fall, ist das Thema, da denken viele aber auch nicht dran, ist, wir reden hier ja von Hobbys, von Freizeitgestaltung. Wenn ich aber auch selbst in den niedrigsten Ligen beim Fußball eine Aufwandsentschädigung bekomme, zum Beispiel für Fahrtkosten oder so, 150 ja. Euro, 200 oder was auch immer vom Verein, also wirklich kleine Summen, dann ist es aber kein Hobby mehr, sondern gilt es schon als Profibetrieb, selbst wenn es Amateur ist. Ja. Und dann interessiert das die Versicherer tatsächlich, weil sonst wird im Leistungsfall ja auch gesagt, ja, sie haben uns ja gar nicht mitgeteilt, dass sie hier professionell noch was anderes machen in der Risikobeurteilung. Also das hatte ich schon und dementsprechend muss man an sowas halt auch dran denken, kriege ich da Geld für, selbst wenn es sich für mich nicht wie echt viel Geld anfühlt, weil es einfach nur Aufwandsentschädigung, Tankzuschuss, keine Ahnung ist, ja, dann verlasse ich nämlich den Hobbybereich und da kann es auch kritisch sein. Also von daher, an der Stelle muss man selbst bei den Nicht-Risikosportarten ein bisschen daran denken, wie gestalte ich das Ganze denn überhaupt?
Ja, absolut. Und das ist halt auch der Punkt, weswegen man oder wir als Experten, als Versicherungsmakler halt mit Fragebögen arbeiten, um genau solche Dinge halt auch einfach abzuklären, beziehungsweise wie auch einfach unsere Erfahrung mit reinbringen. Denn wir wissen um diesen Umstand und können, wenn der Kunde halt sagt, ich spiele Fußball, können wir direkt als nächstes nachfragen, bekommst du eine Aufwandsentschädigung, verdienst du irgendwie Geld damit? Und von daher wieder ein weiterer Punkt, warum es durchaus Sinn macht, sich im biometrischen Bereich, wenn es um die Absicherung der eigenen Gesundheit geht, sich mit einem Experten auseinanderzusetzen.
Ja, definitiv. Ich meine, hier macht es halt eben auch den Unterschied, auch in dieser ganzen Hobby-Thematik, ob ich halt einfach gelegentlich mit Freunden mal irgendwie auf dem Bordplatz spiele oder sich das so durch Zufälle gibt oder wir, keine Ahnung, von der Nachbarschaft uns einmal am Wochenende auf dem Rasenplatz oder so treffen oder eben, wie du schon sagst, ob ich es aktiv im Verein mache oder gar sogar regelmäßig an irgendwelchen Wettkämpfen, Turnieren, Ligabetrieb, irgendwie sowas teilnehme.
Absolut, also man kann halt sagen, Hobby ist nicht gleich Hobby. Man muss halt wirklich schauen, wie sieht es im Einzelfall aus und dann über eine anonyme Risikovoranfrage schauen, wie wird das Risiko, was ich ausübe, eigentlich bewertet von mehreren Versicherungsgesellschaften. Da gibt es dann Ergebnisse von bis.
Ja, ich sag mal so, in der Praxis ist es ja dann so, du hast ja vorhin erwähnt, wir schreiben das Ganze aus, wir prüfen den ganzen Vorgang. Ich meine, dafür hat der Kunde sich ja auch den Expertenrat letztlich ja auch geholt. Und dann kommt natürlich oft manchmal auch über dieser Punkt, wo der ein oder andere Kunde, Verbraucher, wie auch immer, vielleicht auch ein bisschen falsch abbiegt, weil dann der Versicherer sagt, ja, für dieses Hobby wollen wir jetzt aber, keine Ahnung, 30% Zuschlag, 20% Zuschlag. Aber wenn wir einen Zuschlag halt haben, den du bezahlen musst und der Kunde dann letztlich denkt, ja, aber das sehe ich jetzt gar nicht ein, ja, für das Hobby und ähnliches, dann nehme ich halt einen anderen Versicherer, der keinen Zuschlag nimmt und zwar vielleicht vorher im Preis-Leistungs-Verhältnis teurer war, jetzt aber interessanter ist durch den Zuschlag und ähnliches, was ja auch nicht immer dann wirklich die ideale Entscheidung ist oder naja, da gebe ich halt nur noch an, dass ich seltener zum Training gehe oder. Das sind ja oft so Dinge, die dann so als Praxismauscheleien manchmal aufkommen.
Ja, das Problem ist halt auch, ich meine, das ist eine kleine Anzahl an Kunden oder Mandanten, die dann vielleicht umschwenken und meinen, für sich selber beispielsweise in ein Vergleichsportal zu gehen und dann beantworte ich die Frage halt einfach gar nicht und dann habe ich diesen Zuschlag nicht. So, dann hat diejenige Person aber spätestens im Bereich des Leistungsfalls wahrscheinlich ein Problem. So, weil wie dann vielleicht gar nicht geleistet wird, es wird nachgeprüft und das ist problematisch. Grundsätzlich ist es halt so, dass wenn man einen Zuschlag für ein Hobby beispielsweise bekommt, dass das jetzt nicht grundsätzlich schlecht ist oder der Tarif dadurch schlechter gemacht wird. Weil der Versicherer sagt einem im Grunde ja, dein Risiko ist höher, deshalb kostet die Absicherung einfach etwas mehr. Und wenn ich dafür einen vernünftigen und passenden Versicherungsschutz bekomme, kann das völlig in Ordnung sein. Und das ist halt dann auch unsere Aufgabe und das mache ich halt auch vorab mit dem Mandanten, bevor wir überhaupt die Ergebnisse haben. Ich meine, was für Ergebnisse gibt es? Es gibt die Normalannahme, es gibt einen Zuschlag, es gibt vielleicht einen Ausschluss und der Versicherer kann ablehnen. So, das heißt, ich bereite die Mandanten auf die Ausgangsmöglichkeiten vor und was die jeweilige Ausgangsmöglichkeit bedeutet, damit man jetzt auch nicht überrascht ist, wenn dann die Ergebnisse eintrudeln. Ich bin manchmal überrascht, wenn die Ergebnisse kommen und ich es ein bisschen anders eingeschätzt hätte, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber grundsätzlich macht es immer Sinn, den Mandanten vorab schon mal ein bisschen ins Boot zu holen, ein bisschen vorab vorzubereiten, damit halt die Überraschung nicht allzu groß ist. Und dann kann man immer noch miteinander sprechen und diskutieren.
Ja, und ich sag mal so, billig ist ja auch nicht, sowieso nicht am besten, aber auch nicht immer besser. Wir gehen ja in der Risikoauswahl grundsätzlich erstmal davon aus, unabhängig von der Hobbysituation, der Gesundheitsfragen, den passenden Tarif für diesen Kunden zu finden, zu ermitteln auf Basis der grundsätzlichen Angaben. Und dann schauen wir ja aus dem Pool der Versicherer und der Bedingungswerke und allem, was überhaupt zum Kunden passt und in Frage kommt, ja, wie geht der Versicherer mit der Gesundheitssituation und auch mit solchen Hobbysituationen um? Aber der Tarif bleibt ja trotzdem genauso qualitativ hochwertig. Und nur weil er jetzt nochmal x Euro mehr kostet, heißt es ja nicht, dass auf einmal ein dann günstigerer Tarif, ja, wieder passt oder eher wahrscheinlich immer noch nicht passt, weil das, sonst hätten wir ihn ja vorher schon mit in die Auswahl genommen.
Ja, vor allem wenn du sagst, so, man sollte sowieso nicht automatisch den billigsten Tarif nehmen. Ich sage mal ganz gerne, in den normalen Situationen, wenn man billig kauft, kauft man zweimal. Aber genau das kannst du im Bereich der zum Beispiel Berufsunfähigkeits- oder Grundfähigkeitenversicherung gar nicht so als Behauptung aufstellen, denn du kaufst einmal einen Versicherungsschutz und wenn das schief geht, hast du keine zweite Chance. Das heißt, wenn du bewusst dich für einen der billigsten Tarife entscheidest und ich als Experte jetzt sagen würde, der bringt dir im Ernstfall nichts oder die Beantwortung der Gesundheits- und Hobbyfragen etc. ist so nicht richtig und das wird so nicht funktionieren, dann hast du wahrscheinlich keine zweite Chance, es einmal besser zu machen, wenn erstmal der Leistungsfall eingetreten ist. Und wie wir schon in früheren Folgen gesagt haben, ist die Arbeitskraft oder der Tod einer Person, das sind die kostenintensivsten Leistungsfälle, die es gibt. Wir sprechen hier im sehr hohen sechsstelligen, häufig auch im siebenstelligen Bereich. Und ich finde, genau in diesem Bereich sollte man dann wirklich so abgesichert sein, wie man sein sollte, damit im Worst-Case-Fall alles so läuft, wie es laufen soll. Das heißt, ich frage mich nicht, was kostet mich das Ganze? Klar, im kleinen Rahmen schon. Aber ich sollte am ehesten fragen, was bekomme ich dafür, wenn ich es wirklich brauche? Ich denke, auf die Quintessenz kann man es runterbrechen.
Ja, definitiv. Und wie du schon gerade gesagt hast, ich verweise da mal auch auf die eine der letzten Folgen, die wir ja hatten. Ich glaube, vorletzte zum Thema, ich sag mal, Online-Vergleichsportale, Vor- und Nachteile. Hier sollte man halt irgendwie, ja, vielleicht auch schauen, dass man einfach Expertenrat nutzt. Ja, das mag jetzt ja die andere Werbeschleife für uns oder für den ungebundenen Versicherungsmakler sein, generell. Aber es geht halt eben, wie du ja sagtest, um sehr hohe Absicherungssummen, um große Thematiken. Und wenn ich jetzt hier irgendwo mir den günstigsten Tarif online aussuche, dann irgendwie meine Hobbys so halbherzig beantworte, weil mir auch keiner Fragen stellt. Ja, manchmal steht ja nur, üben Sie irgendwelche risikoreichen Hobbys an. Vielleicht denke ich ja nicht an solche Dinge. Wir zählen sowas hier auf, wir gehen ja nochmal rein, wir haken nochmal nach. Manchmal stehen ja auch irgendwelche Pokale, Bilder, sonstiges rum oder der Kunde erzählt einem von irgendwelchen Dingen, die er macht, die aber gar nicht mit sowas in Verbindung bringen. Und dann kann das natürlich auch bei so einem Online-Abschluss problematisch werden.
Ja, vor allem in der heutigen Zeit. Ich meine, die Versicherungsgesellschaften sind halt auch nicht so blöd, wie man glaubt. Vor allem in der heutigen Zeit, was Social Media angeht. Die gehen einmal auf Facebook, die gehen einmal auf Social Media in einem Leistungsfall und schauen, ah, okay, der Junge hat jetzt American Football gespielt. Man geht durch den Verlauf des Instagram-Profils und sieht, das macht er jetzt seit 10 Jahren. So, und dann haben sie erstmal den Nachweis dafür. Auf Fotos gebannt mit entsprechenden Daten dran. So, ist nur ein einfaches Beispiel. So, also es ist nicht so, dass eine Prüfung oder eine Leistungsfallprüfung sich bei einem Versicherer ausschließlich darauf bezieht, dass dann Fragebögen an die Versicherungs- oder versicherte Person rausgeschickt wird. Die hat man zu beantworten und der Versicherer gibt sich damit zufrieden. Also es gibt ganze Abteilungen, die mit Detektiven sozusagen gespickt ist. Ich meine, man könnte jetzt auch auf irgendwelche TV-Formate gehen, die versuchen, das alles so ein bisschen darzustellen. Aber in der Realität ist es schon so, dass man sagen kann, die Versicherungsgesellschaften wissen schon, was sie tun. Und sie wissen auf jeden Fall auch zu recherchieren. Und in der heutigen Zeit, wenn man auch nur annähernd irgendwie in den sozialen Medien tätig ist, ist es sehr, sehr schwierig, etwas vor einer Versicherungsgesellschaft dann zu verbergen. Weil viele halt auch gerne nach außen präsentieren und die Dinge halt posten. Es ist einfach so. Und was diese Online-Vergleiche angeht, da kann ich dir halt auch nur recht geben. Ich habe mich selber jetzt nie durch eine Antragsstrecke bei einem großen Vergleichsportal durchgeklickt in dem Bereich. Das muss ich zuvor sagen. Aber ich meine, das schon 2-3 Mal beim Mandanten gesehen zu haben. Oder Interessenten, die vorher mal woanders geguckt haben, wo ich dann auch gefragt habe, was wurde denn eigentlich abgefragt? Warum wurde das und das jetzt von dir nicht angegeben? Und dann hieß es halt, es wurde halt nicht gefragt. So, und das kann im späteren Verlauf halt einfach problematisch werden. Daher ist dieses Thema mit einem reinen Preisvergleich absolut nicht zu beantworten und auch nicht zu bewerkstelligen.
Dem würde ich mich anschließen und ja, zu dem Detektive-Thema, ja, da hätte ich auch zum Beispiel Beispiele jetzt nicht für den Hobbybereich, Wobei, da kann man es sogar eigentlich weniger kontrollieren, weil du hast Spaß von deinem Facebook-Profil. Aber wenn ich jetzt so semi-professionell an irgendwelchen Turnieren teilnehme, Hobby-Wettkämpfen, wie auch immer, da habe ich ja auch Zuschauer, ja, die was dokumentieren oder irgendwelche Pressemitteilungen, selbst in so einem lokalen Klatschblättchen, was es umsonst gibt. Also das kann ich ja nicht mal selber kontrollieren. Ich hätte ja zum Beispiel Beispiele gehabt, wenn es um Raucher-, Nichtrauchertarif geht und Ähnlichem. Da kenne ich Beispiele, wo Leute eigentlich Nichtraucher sind, aber es gibt ja immer die Frage, seit 12 Monaten nicht mehr geraucht, seit 10 Jahren oder Lebenslagen und so weiter. Je nach Versicherer ist das ein bisschen gestaffelt. Die dann aber so Silvester-Posing-Bilder machen mit so fetten Zigarren im Mund oder Shishas und hast du nicht gesehen, aber nicht drauf angegeben haben. Da kenne ich schon Leute, wo das zu Korrekturen und Problemen führte, weil das via Social Media aufgekommen ist. Von daher, wie du schon sagtest, ganz so naiv sind die Versicherer halt auch nicht unterwegs. Ja? Also das ist tatsächlich so. Was mich jetzt noch so interessieren würde und was ich irgendwie noch so als spannende Frage hätte, wie ist das denn, ich mache jetzt diesen Abschluss, ich mache das auch vernünftig, ich beantworte alle Fragen, ich mache keinen Kampfsport, ich bin vielleicht nur der 2-mal die Woche Jogger oder das komplette Couch Potato oder wie auch immer. So, und jetzt habe ich dann irgendwann, keine Ahnung, meinen inneren Schweinehund niedergerungen, gekämpft und gesagt, jetzt gebe ich Vollgas, jetzt bereite ich mich auf Skynet vor und stelle mich dem Terminator oder so, wie auch immer, auf jeden Fall. Ich fange jetzt auch einmal an mit, keine Ahnung, extremem Fitnesstraining, keine Ahnung, Ironman, Kampfsport und so weiter und so fort. Muss ich das denn dann dem Versicherer irgendwie nachmelden oder ist das dann egal oder kommt es drauf an oder wie ist das?
Auch das kann man pauschal gar nicht so beantworten. Zum einen kommt es so ein bisschen auf die versicherte Sparte an, weil da unterschieden wird, ob es sich jetzt um eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder um eine Unfallversicherung oder Risikolebensversicherung handelt. Im Zweifel ist man aber immer auf der sicheren Seite, an seinen Vermittler heranzutreten oder im speziellen Fall bei uns an den Versicherungsmakler heranzutreten, das zu erwähnen. Und wir würden halt ins Gespräch mit dem Versicherer gehen und wirklich mal nachfragen, okay, ist das jetzt problematisch für euch? Muss das nachgemeldet werden? Also so würde ich das wahrscheinlich dann einfach regeln. So, ich weiß von 2, 3 Versicherern auch aus der Berufsunfähigkeitssparte, die in den Bedingungen das Nachmelden verpflichtend drin haben. Die vermittle ich selber aber nicht. Deswegen hatte ich das irgendwann mal in Foren gelesen und dann selber mal in den Bedingungen nachgeguckt gehabt. Im Unfallbereich bin ich gar nicht so viel tätig. Vielleicht kannst du da aus deiner Perspektive da mal ein Bild geben, wie dein Erfahrungsschatz dort ist.
Ja, da kommt es auch auf den Versicherer an, aber da muss ich grundsätzlich Risikoanpassungen wie auch berufliche Wechsel und so weiter in der Regel erstmal weitergeben, ja. Genau, weil da habe ich eine andere Tarifierungseingruppierung. Ist das gleiche wie mit Raucher-, Nichtraucherstatus. Risikoleben und so, das muss ich ja auch weiter angehen.
Okay. Nee, hätte ich jetzt auch gesagt. Also das, was offensichtlich ist, wie zum Beispiel ein beruflicher Wechsel, das kann ja auch dann, hat man in früheren Folgen schon gesagt gehabt, halt auch mal zum Vorteil sein, wenn man eine geringere Risikogruppe plötzlich erreicht hat, dass man vielleicht einen günstigeren Beitrag erreichen kann. Und sollte das bei einem Berufswechsel nicht so sein, würde der alte Beitrag bleiben. Wenn ich natürlich vorher keine gefährlichen Hobbys hatte und diese nachmelden muss, dann wird es halt wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich einen höheren Beitrag zahlen muss. Das bedeutet aber nicht, dass ich aus Angst vor einem höheren Beitrag es einfach verschweige, wenn es verpflichtend ist, sondern ich melde mich wirklich bei meinem Versicherungsmakler und lasse das abklären. Dann ist man auf der sicheren Seite, dann hat man was in der Hand, man hat selber dem Versicherungsmakler das Ganze gemeldet, der kümmert sich. Dann gibt es ein finales Feedback seitens der Versicherungsgesellschaft und dann kann man das Ganze wieder in Angriff nehmen.
Ich sag mal so, letztlich ist das ja auch die Aufgabe eines qualifizierten, guten Beraters, da den Kunden aktiv zu begleiten und ich sag mal an seiner Seite zu sein und nicht nur aber während der Veränderung an der Seite sein, sondern natürlich sich vorher auch schon Gedanken zu machen bei der Tarifauswahl, das hatten wir ja gerade eben schon, vielleicht Tarife zu wählen, wo ich auch möglichst wenig melden muss. Bleiben wir mal bei der Berufsunfähigkeitsversicherung. In der Regel muss ich da so eine Risikoänderung einfach so während des laufenden Vertrages nicht melden. Aber wir hatten es auch schon bei der Folge zu den Gesundheitsfragen, oder zu eben den Anpassungsoptionen, die ich in der Berufsunfähigkeitsversicherung habe. Wenn ich da auf einmal eine Erhöhung vornehme und meine Berufsunfähigkeitsrente anpassen will, dann gibt es doch noch eine ganze Anzahl an Versicherern, wo ich eine Risiko, wo ich zwar keine neuen Gesundheitsfragen beantworten muss, aber Risikofragen neu beantworten muss. Und wenn auf einmal jetzt dann da das Fallschirmspringen oder ähnliches hinzugekommen ist, kann es auch sein, dass der Versicherer sagt, wir lehnen die Erhöhung ab. Ja, und das sind eben Punkte, die man natürlich berücksichtigen sollte.
Ja, genau. Und dafür sind wir halt einfach da. Und das ergibt sich ja auch aus den Jahresgesprächen heraus, weil vielen ist vielleicht gar nicht bewusst, dass sie ein neues Hobby irgendwie ausüben, das nachgemeldet werden sollte, beziehungsweise nachgefragt wird. Und das ist ja, wie du schon gesagt hast, wir begleiten unsere Mandanten, führen die Jahresgespräche und wir fragen ja selber nach, wie ist Nachwuchs geplant, ist eine Heirat, Scheidung etc. Das sind ja alles Faktoren, die nachgefragt werden und dazu gehören halt auch eventuell neue Hobbys, die man ausübt, die der Versicherte vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte, weil das so in seinen Alltag übergegangen ist, dass das für ihn halt völlig normal ist, nicht als Besonderheit angesehen wird.
Ja, das ist so. Ja, zusammenfassend kann man letztlich sagen, ich meine, so ein Versicherungsvertrag läuft 20, 30 Jahre und da begleiten wir das Ganze und Lebenssituationen verändern sich nun mal über so einen Zeitraum.
Absolut.
Jetzt war noch ein Sprung an den Anfang, du hast es ja schon gesagt gehabt, welche Versicherungen, ich sag mal, oft davon betroffen sind. In der Regel ja, ich sag mal, alles, was, wie du schon allein sagtest, Biometrie, Arbeitskraftabsicherung anbelangt. Ja, also letztlich die Berufsunfähigkeitsversicherung, die Risikolebensversicherung, die Unfallversicherung. Ja, das sind sicherlich ein Dread Disease vielleicht noch. Es gibt so ein paar Versicherungsarten, wo das Ganze vielleicht eine Relevanz hat. Wenn du jetzt 5, ich sag mal, typische Fallstricke oder Fehler klingt immer so hart, aber ja, nennen wir es trotzdem Fehler. Wenn du 5 typische Fehler nennen müsstest, die oft nicht richtig umgesetzt werden oder die fehlerhaft sind bei der Antragstellung oder häufig einfach auffallen, die Kunden und Verbraucher machen. Was wären die 5?
Gib mir eine Sekunde, dass ich auf 5 komme. Also grundsätzlich Fehler Nummer 1 wäre, das Hobby halt gar nicht angeben. So, das wäre grundsätzlich problematisch. Fehler Nummer 2 ist, denke ich mal, in der eigenen Bewertung heraus, dass man für sich bewertet, Hobby ist halt nur ein privates Hobby und es bewertet man sich für irrelevant. Fehler Nummer 3, den man theoretisch auch auf die 1 setzen kann, ist, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, einfach nur den Preis zu vergleichen, was eine Absicherung halt kosten würde. Fehler Nummer 4 wäre, wenn man vielleicht nochmal zu einem späteren Zeitpunkt ein neues Hobby irgendwie ausübt, das vielleicht nicht nachzumelden. Und ein grundlegender Fehler, den ich jetzt mal auf die 5 setze, ist davon auszugehen, dass die Versicherungsgesellschaften in Deutschland, wovon es wirklich viele gibt, Hobbys einfach 1:1 gleich bewerten. Und das stimmt halt einfach nicht. So, das gibt es nicht.
Okay, und jetzt wandeln wir doch mal diese hier irgendwie in das Positive um, vom Negativen ins Positive. Wenn jetzt einer unserer Zuhörer oder Zuhörerinnen ja eine Risikosportart, eine eindeutige Risikosportart, ja, im Zweifel vielleicht auch eine andere, die nicht ganz eindeutig ist, aber eine eindeutige Risikosportart wie Kampfsport, American Football oder ähnliches betreibt, was würdest du denen denn empfehlen, wie die damit umzugehen haben?
Ja, also grundsätzlich Hobby ehrlich angeben. Das Zweite ist nicht selber beurteilen oder versuchen zu beurteilen, was ist jetzt relevant und was ist nicht relevant. Der dritte Punkt, der geht eigentlich auf unsere Kosten, ist die konkreten Bedingungen des Versicherers zu prüfen. In meiner Praxis habe ich es ganz selten erlebt, dass wirklich das komplette Bedingungswerk seitens der versicherten Person gelesen wird. Sie verlässt sich schon darauf, dass wir als Experten konkrete und vernünftige Bedingungen für den Leistungsfall heraussuchen. Und der vierte Faktor ist, mehrere Versicherer miteinander zu vergleichen und zwar nicht des Preises wegen, das spielt zwar auch eine Rolle, aber eher eine untergeordnete Rolle, sondern wirklich von den Leistungen und den Leistungspaketen zu vergleichen und halt auch wirklich zu schauen, wie ich es vorhin schon mal erwähnt hatte, dass es für spezielle Hobbys, spezielle Berufsgruppen etc. gibt es immer Versicherer, die spezielle Tarife haben, wo der Zugang vielleicht auch ein Stück weit einfacher ist. Und fünftens, wenn sich das Hobby wirklich mal später verändern sollte, einfach erneut prüfen lassen, ob eine Nachmeldung erforderlich ist oder nicht.
Okay.
Ich denke, da ist man auf der sicheren Seite.
Ich würde mal sagen, so ganz unterm Strich kann sich eigentlich auch jeder mitnehmen. Und ich meine, das merkt man ja auch an der Intensität, die wir dieses Thema alleine behandeln können, dass die Hobbyfrage als Risikofrage genauso relevant ist wie die Frage zum Beruf, zum Einkommen oder den Gesundheitsfragen.
Ja, genau. Also man sollte einfach eines verstehen, um das abschließend zu sagen, dass ein Versicherungsvertrag in diesem Bereich, wenn wir wirklich von diesen Segmenten sprechen, nicht günstig oder zu günstig sein sollte. Er soll halt im entscheidenden Moment, sprich im Leistungsfall, funktionieren, dass man sich finanziell gesehen zumindest keine Sorgen machen muss. Und wenn ich halt einfach ein erhöhtes Risiko habe, was ich ausübe und was mir dann eigentlich auch bewusst sein sollte, sollte man dafür sorgen, dass dieses Risiko auch tatsächlich korrekt berücksichtigt wird, damit es einfach keine Probleme im Leistungsfall gibt.
Gut, also lieber den kleinen Zuschlag in Kauf nehmen und dafür wissen, im Fall der Fälle keinen Stress zu haben, ja, als an der falschen Stelle zu sparen.
Ja, absolut. Denn bei der Versicherung kauft man halt nicht einfach das Produkt ein, man kauft im besten Fall die Sicherheit, dass im Ernstfall jemand für das finanzielle Risiko einsteht, das man selbst nicht tragen konnte oder tragen könnte vor allem.
Okay. Ja, also ich würde sagen, an der Stelle, wenn ich auch so auf die Uhr gucke, haben wir aus so einem Nischenthema ein sehr ausführliches Thema gemacht. Das war wieder spannend. Manchmal ergibt sich das dann irgendwie von selbst, dass doch mehr drumherum kommt. Ja, dann soll es das gewesen sein. Wenn ihr selber irgendwo da draußen eben Kampfsport, American Football betreibt, klettern geht, Motorsport betreibt, hin und wieder mal hobbymäßig auf irgendeiner Rennstrecke mit eurem Wagen fahrt, keine Ahnung. Und dann euch nicht sicher seid, ob ich das A meiner Versicherung hätte mitteilen müssen oder noch mitteilen sollte oder wie auch immer. Ja, dann meldet euch doch einfach, schaut nicht weg, berücksichtigt das Ganze, prüft den Versicherungsschutz oder lasst ihn prüfen. Dennis, dir danke für deine Zeit und für deine Meinung, deine Einschätzung, dein Input dazu.
Ja, sehr gerne und immer wieder gerne, wie du weißt. Und allen da draußen, die zuhören, wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der Ausübung eurer Hobbys. Bleibt dabei gesund und passt bitte darauf auf, dass ihr auch den passenden Versicherungsschutz habt. Und wenn ihr Zweifel daran habt, ob ihr den passenden Versicherungsschutz habt, meldet euch einfach.
Schönes Schlusswort, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Dennis, du willst auch noch was sagen, was auch... Klingst dich auch aus, perfekt.
Ich hätte mich jetzt auch ausgeklingt und verabschiede mich einfach.
Perfekt.
Bleibt alle gesund.
Dann noch wie üblich, wir freuen uns, wenn ihr die Folge teilt, Leuten mitteilt, die bei euch im Verein irgendwie tätig sind, die vielleicht sich noch nicht um Versicherungsschutz gekümmert haben, Leute, von denen ihr wisst, dem Nachbarn oder ähnliches, dass er irgendwie Risikosportarten betreibt, dass sie mal genau auf ihren Versicherungsschutz schauen lassen. Lasst uns ein paar Sterne da. Likes und alles, was es so gibt. Und wie immer gilt natürlich, bleibt sicher und klug informiert.
Das war's für diese Folge vom Visora Podcast. Werte hören, Werte sichern. Möchtet ihr mehr zu diesem Thema oder andere Themen erfahren? Dann schaut auf unsere Website, auf unsere Social Media Kanäle, schreibt uns eine E-Mail, bucht euch einen kostenlosen Ersttermin oder sprecht direkt mit eurem persönlichen Berater. Alle Infos zur Folge und weitere Details zu uns findet ihr in den Shownotes sowie in der Podcast-Beschreibung. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne mit Familie, Freunden und Kollegen. Lasst doch gerne eine Bewertung da, damit wir noch mehr Menschen erreichen können. Bleibt gesund und verschwendet weder euer Geld noch eure kostbare Lebenszeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute!